What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Eines der ereignisreichsten Giro-Wochenenden vielleicht der Geschichte liegen hinter uns. Aber wir müssen in dieser Folge What's up natürlich als allererstes nicht über den Giro sprechen, sondern über das, was am Samstag passiert ist. Wir hatten es vergangene Folge angekündigt. Jonas Beyers 30. Geburtstag, die Feier. Wir haben hier alle überlebt. Die Analyse jetzt bei What's up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet wie immer natürlich das nachträgliche Geburtstagskind Jonas Beyer.
Grüß euch.
Und Thomas Gerlich.
Hallo, wir sind alle drei da. Das überrascht mich schon mal.
Ist gut. Wie habt ihr ausgekatert? Mir ging es nicht gut gestern, sag ich mal.
Ich kann mal so viel verraten. Ich bin als erster von uns drei gegangen. Insofern kann ich das
und
Ende
als letzter
nicht mitberichten.
Gekommen.
Nee, es hat nachher kamen noch zwei Leute. Na gut, aber dafür habe ich
als
auch die meisten
von
Snacks
drei,
von allen verdrückt. So viel will ich sagen. Ich bin vielleicht als letzter gekommen, als erster gegangen. Dafür habe ich aber echt viel Bier und viele Snacks mir reingezogen. So ehrlich muss man auch sein.
Jonas, dich muss man ja vor allem
danach
fragen. Wie lange
ging's noch? Was ist noch passiert?
Wir haben dir ein Lenkerband geschenkt. Ist es schon am Rad befestigt?
Na, selbstverständlich nicht. Ich habe natürlich euch, als ihr es mir schon geschenkt habt, gefragt, ob irgendjemand auch vorbeikommt, um mir das Lenkerband zu befestigen. Weil ich sag mal so, das Problem lag ja nie daran, dass ich mir kein Lenkerband gekauft habe, sondern dass mir die Motivation fehlt, dieses Lenkerband da anzubringen.
Die schöne Anekdote will noch erzählt sein. Ein Teil des Geschenks war Lenkerband, ein anderes Teil war Kettenöl. Weil Lukas zu mir noch sagte, ja, der Mann hat seine Kette noch nie geölt. Und das sagt man ja so dahin. Da denke ich, ja gut, Jonas wird das wirklich wohl sehr selten machen. Und Jonas macht das Geschenk und sagt, schön, ich habe meine Kette noch nie geölt. Und da ist mir jetzt aufgefallen, du hast das wirklich noch nie. Du hast noch nicht einmal einen Tropfen Öl auf deine Kette getan.
Naja, es ist, man muss ja das Pferd mal so aufrollen. Ihr habt halt einfach nicht so viel Maximalwatt wie ich. Das heißt, ich will einfach auch den Widerstand ein bisschen für mich erhöhen, um den Trainingseffekt beim Radfahren dann höher zu haben. Ja? Also so muss man die Geschichte ja erzählen. Deshalb so eine richtig rundlaufende Kette, die hindert mich einfach an einem guten Training.
Und man muss sagen, deine Rolle ist einfach zu laut. Du versuchst ihn einfach durch das Quietschen der Kette noch ein bisschen zu übertönen wahrscheinlich.
Genau so ist es.
Haben wir das geklärt. Wie lange ging's? Berge, bist du abends noch heimgekommen oder hast du bei Jonas übernachtet? Die Frage will an Geburtstagsfeiern zumindest gestellt sein. Ich glaube, die Hälfte meiner Geburtstagsfeiern hast du immer angekündigt, du fährst nachts noch. Meistens warst du am nächsten Vormittag noch da.
Mir wurde angeboten, dass ich auch übernachten kann, aber ich habe dann doch abgelehnt und mich noch nach Hause begeben. Es hat noch funktioniert.
Viele der Plätze waren ja auch schon belegt. Liebe Grüße an der Stelle nach Freiburg, zu einem, der auch da war und der unseren Podcast hört. Liebe Grüße.
Damit genug dieser Analyse. Viele haben gedacht, ein Mann hat vielleicht auch einen kleinen Kater, so sah er zumindest aus auf dem Zeitfahrrad. Am Ende hat sich aber was ganz anderes rausgestellt. Remco Evenepoel ist raus beim Giro. Das ist die, glaube ich, große Nachricht am Sonntag gewesen. Daneben, dass er das Zeitfahren gewonnen hat. Aber was bedeutet das jetzt natürlich für den Giro-Ausgang? Erstmal bedeutet es vor allem, dass Geraint Thomas im rosa Trikot ist. Und Thomas, man muss sagen, so ein ganz kleines Lächeln hat man bei dir schon gesehen auf den Lippen.
Ja, es war die fünfte Welle der Reaktion, will ich dann nennen. Ne? Nachdem man erstmal denkt, oh nein und oh shit und was bedeutet das und das ist kacke und hm und ha. Wenn man dann merkt, okay, jetzt wäre G im rosa Trikot, minimaler Vorsprung, aber erstmal G, er wird das ein paar Tage behalten. Damit kann ich dann schon wieder fast ein bisschen leben. Aber es ist natürlich, ansonsten ist natürlich eine riesengroße Scheiße. Was muss man anders sagen? Aber ich finde es krass, weil es ist selten so einen ereignisreichen Ruhetag bei einer Grand Tour gehabt, weil das ist eigentlich so eine klassische Nachricht, die nie am Vorabend rauskommt. Also der Abend vor einem Ruhetag, da passiert eigentlich nichts und gefühlt ist gestern ja Radsport Deutschland oder die Radsportwelt und Twitter und alles erstmal explodiert, als dieser positive Corona-Test veröffentlicht wurde und der Abgang von Remco. Und auf einmal war der Ruhetag heute das Ding. Also ich weiß, selten habe ich so viele Artikel zum Giro gelesen an einem Ruhetag wie heute, ehrlicherweise. Sonst wäre der Klassiker, es kommt heute Abend oder vor der nächsten Etappe kommt das raus. Aber durch den Corona-Test weißt du halt am Sonntagabend schon, gut, das macht keinen Sinn, noch zwei Tage zu warten, ob sich das vielleicht beruhigt.
Ich weiß es auch nicht. Ich meine, also man hat Corona ja auch schon absolut verdrängt. Also okay, es gibt wohl noch Corona-Krankheit, aber ansonsten hat man es einfach für sich auch weggeschoben. Es kam dann so ein bisschen auf vor dem Giro. bei Team Jumbo-Visma vor allem einige ausgeschieden. Aber ich hatte jetzt nie noch damit gerechnet, dass nochmal wie jemand bei einer Grand Tour aussteigt wegen Corona. Also einfach, weil ich mich nicht damit beschäftigt hatte. Und so ist natürlich jetzt bitter, ja. Er ist raus. Die Knallernachricht kam jetzt vorher. Thomas, du hast es in unsere Gruppe geschickt. Sven-Erik Biström, der hat mal kurz gesagt, ja, ich habe auch einen positiven Corona-Test gehabt, aber ich bin ein bisschen weitergefahren. Oder fahre noch weiter. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Also offensichtlich gibt es keine Regel, die einen zwingt, auszusteigen auf jeden Fall.
Ja, das nicht. Das ist ja, glaube ich, wie in den gesellschaftlichen Regeln auch, ne? Das ist jetzt, kommt jetzt mal auf Symptome an und das ist dir ein bisschen selber überlassen. Stichwort Eigenverantwortung, geht jeder anders damit um. Ob der Fahrer, der das jetzt aber öffentlich rumposaunt, mein Gott, solange es in den Regeln ist, soll er das tun. Ob man sich damit aber viele Freunde im Peloton macht oder ob man zum Beispiel den Ineos-Zug oft in seiner Nähe fahren sehen wird oder sonst wie, das ist natürlich eine andere Frage. Vielleicht nicht ganz schlau, das oder keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht mal so viel werten, wenn es im Rahmen der Regeln ist. Ich hätte es nicht gemacht. Vielleicht, so viel kann man sagen. Aber ansonsten, es ist schon krass irgendwie, ne? Weil du hast jetzt einfach, ich habe mir vorhin schon gedacht, ist ja nicht ungewöhnlich, dass nach einem Ruhetag 2-3 Meldungen immer kommen, ne? Der Fahrer startet nicht, ist krank gewesen und dann ist eigentlich der Klassiker, man schleppt sich zum Ruhetag, versucht sich da noch auszuruhen und dann am nächsten Tag guckt man, ob es geht. Und das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn es nicht Corona wäre oder wenn es keine Krankheit ist, für die du über einen Test ein Ja oder Nein ermitteln kannst, wäre das wahrscheinlich bei Remco, würde ich vermuten, ähnlich gewesen. Ne? Dann hätten wir den heute ins Bett gelegt, hätte gesagt, oh, jetzt guckst du mal, danach kommen 2 Flachetappen, so, das wird jetzt nicht so wild, vielleicht bist du in den Bergen wieder fit. Und mit Corona hast du das einfach am Abend vorher ein direktes Ergebnis und der ist raus. Besser wahrscheinlich, weil so wie er nach dem Ziel gestern aussah, hat man wieder gemerkt, wie sehr das den Körper dann doch belastet, wenn du einfach nicht fit dir solchen extremen Belastungen aussetzt. Aber fürs Rennen ist es natürlich, es ändert alles, ne? Die ganze Dynamik. Es ist natürlich, ne, alle haben auf das Battle gewartet, Roglic gegen Remco und die großen Stars und der Zeitfahrgott und alles. Ändert natürlich jetzt den ganzen Hype um den Giro.
Ohne dass wir jetzt Ärzte sind oder Ärztinnen hier in unserer Runde oder niemand haben, der Medizin studiert hat. Aber am Ende finde ich es immer gut, erstmal oder positiv zu bewerten, wenn Leute nicht mehr am Rennen teilnehmen, wenn sie krank sind. Weil diese Belastung ist einfach wahnsinnig. Und wir haben viel darüber gelesen auch. Leute, die krank sind, da kann einfach was passieren. Das ist fürs Herz nicht gut. Meldung kam jetzt auch diese Woche. Jan Polans muss seine Karriere beenden wegen Problemen am Herz. Also es ist einfach eine Höchstbelastung für die Sportlerinnen und Sportler. Und wenn man dann sagt, ja, der Körper ist einfach jetzt geschwächt durch Stürze zum einen, aber auch durch eine Krankheit zum anderen, durch Corona jetzt, glaube ich, ist es einfach positiv zu bewerten. Dann einfach auf Safety First zu gehen und zu sagen, nee, so kann man dann eine Grand Tour, diese absolute Höchstbelastung für den Menschen nicht mehr zu Ende fahren.
Ja, aber diese Herzgeschichten, du hast Jan Polans oder Polank schon angesprochen, wir hatten es vorhin schon kurz, die Mini-Unterhaltung in der WhatsApp-Gruppe, ne? Das ist eine Thematik, die jetzt gefühlt in den letzten 2 Jahren einfach häufiger vorkommt als davor. Und dann kann man erstmal sagen, scheiße oder schlecht, ne, dass solche Diagnosen kommen oder solche gesundheitlichen Probleme. Heinrich Hausler auch im Endeffekt wegen gesundheitlichen Problemen die Karriere jetzt beendet, weil es einfach nicht mehr ging. Und Jonas, du hast dann schon im Endeffekt aber den anderen Take auch schon dazu gehabt. Vielleicht oder hoffentlich liegt es auch einfach daran, dass mehr getestet wird, eine größere Awareness dafür ist. Und dann ist es eigentlich fast sogar naiv gesagt besser, dass diese Fahrer dann rechtzeitig einfach dann die Karriere beenden oder diese Leistungen aussetzen. Vor 10 Jahren hätte es vielleicht noch sein können, dass man das noch 1-2 Jahre weitermacht und umso größere Probleme bekommt, weil vielleicht einfach ein gesundheitliches Screening oder so vielleicht noch gar nicht gegeben war. Oder sicherlich auch durch Corona, muss man ja sagen, die Awareness für Herzprobleme oder Krankheiten dadurch einfach deutlich, deutlich gestiegen ist. Vielleicht ist es dahingehend sogar eine, so bitter es ist, positive Entwicklung, dass der ein oder andere dann einfach rechtzeitig die Reißleine zieht vom Leistungssport.
Man kann zumindest die Frage stellen, ob Remco auch bei einem Infekt, bei einem normalen grippalen Infekt ausgestiegen wäre oder ob das vielleicht auch durch die Corona-Awareness jetzt kam, dass natürlich auch die Fahrer da ein bisschen vorsichtiger geworden sind und einfach sagen, dann nicht jemand anderes, der sich zum Beispiel durchgekämpft hat und jetzt ja gar nicht so schlecht aussah beim Zeitfahren, ist Lennart Kemner. Und das, glaube ich, was worüber man in der Woche auf jeden Fall sprechen kann, ist diese Doppelspitze vom Bora, die durchaus interessant anzusehen war. Denn man muss ja auch sagen, es gab eine sehr spannende Etappe, was das Gesamtklassement angeht.
Du meinst diese super lange
Freitagabend, oder? Ja, was genau. Für eine Etappe. Wirklich.
Ich meine, die Etappe danach, die Etappe am Samstag, eigentlich hatten viele am Freitag was erwartet, da ging es über 2000 Meter. Da ist das Feld mal ganz langsam ins Ziel gerollt, aber dann eben am Samstag Attacke von Primoz Roglic und Lennart Kemner geht erstmal mit. Und jetzt ist natürlich die große Frage, musste er am Ende auf Vlasov warten oder konnte er einfach irgendwann nicht mehr mitgehen? Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die Diskussion, die alle, die sich mit Bora beschäftigen, so ein bisschen interessiert und die sich auftut. Wie habt ihr es gesehen? Kemner sah im ersten Moment sehr, sehr stark aus, aber ich glaube, er hat das Tempo vielleicht von Roglic dann auch ein bisschen unterschätzt und hätte auch nicht mitgehen können.
Genauso sehe ich es. Genauso sehe ich es. Also wenn man gesehen hat, wer noch mit ihm mitfahren konnte mit Roglic, nämlich zuerst mal keiner, dann ist er, glaube ich, einfach ein bisschen zu weit in den roten Bereich gegangen und hat dann gemerkt, nee, mit diesem Tempo komme ich nicht mit bei Roglic und lass mich lieber zurückfallen und bin dann sicherer und verliere vielleicht nicht noch mehr Zeit. In gewisser Weise die Dylan van Baarle-Taktik, die immer für Platz 2 reicht. Wenn man merkt, das ist zu schnell, so kann ich nicht fahren, dann lieber ein bisschen rausnehmen, dass man nicht komplett explodiert und dann richtig viel Zeit verliert. Aus meiner Sicht auch clever bei so einer Etappe, ging es nicht um hunderte Minuten, die er da verloren hat, sondern hat am Ende, was, glaube ich, 20 Sekunden verloren, also alles im Rahmen. So würde ich es auf jeden Fall von außen bewerten. Nicht, dass er da warten musste auf Vlasov.
Ich glaube, wir wurden einfach klassisch verraucht von Roglic, ne? Der da zweimal gezündet hat und ehrlicherweise alle, die beim ersten Mal mitgegangen sind, haben es nicht geschafft. Beim zweiten Mal haben sich dann die beiden Ineos-Jungs noch dran gehängt und die sind dann mitgekommen, weil sowohl Leknesund, der da noch kurz mit dabei war, Remco auch am Anfang noch nachgesetzt, die sind dann erstmal so weit reingefahren, dass sie sich richtig wehgetan haben. Während Roglic sich, so wirkt es, noch gar nicht so sehr wehgetan hat, was das für mich eigentliche Statement dieses Tages war. Ja, und dann hat er eigentlich so ein bisschen nochmal gewartet, weil Roglic auch gemerkt hat, naja, ganz alleine da durchziehen bringt mir auch nicht so viel. Weil dann ist die Gruppe hinten so stark und hat eigentlich wie fast nochmal gewartet, um dann so ein, zwei Leute noch mitzunehmen. Das hat ihm, glaube ich, dann auch in die Karten gespielt, dass Theo und G da noch mitkommen. Und dann hat er halt Kemner und Leknesund und Remco schon verraucht gehabt. Die konnten dann gar nicht mehr mit. Ja, und dem mussten sie dann wahrscheinlich ein bisschen Tribut zollen, ja. Auch eine Sache, die man lernen muss, gerade so, wenn man das aus Sicht von Lennart Kemner nimmt, ne, du willst mal eine Grand Tour auf einfach mal fahren, auf Gesamtklassement, um zu merken, um zu lernen, um zu schauen. Ja, das ist eine Lektion, die muss jeder GC-Fahrer hier und da mal lernen, die Kräfte so einzuteilen, wann kann ich mitgehen und wann kann ich nicht mitgehen. Roglic scheint, würde ich mal behaupten, mittlerweile so viel GC-Erfahrung zu haben, dass er das relativ gut kann mittlerweile und relativ gutes Gefühl hat, wann kann ich wie viel und welches taktische Spielchen spielen und wo wann mitgehen. So scheint es zumindest bei diesem Giro in der ersten Woche. Gut, am Ende haben da ein paar Leute ein bisschen was verloren, ganz viel war es auch noch nicht. Ehrlicherweise war es eher mal ein Statement von Roglic, weil der wirkte für mich noch nicht komplett am Limit.
Man kann ja da mal auf die Zeiten gucken, die auf dieser 6. Etappe Roglic zwischen sich und die Konkurrenz legen konnte. Also er ist auf Platz 11 dann angekommen, war eine Ausreißergruppe, die an diesem Tag sich den Sieg holen konnte durch Ben Healy. Und Primoz Roglic fährt aber dann eben auf die Konkurrenz, wenn man jetzt Kemner nimmt, zum Beispiel 34 Sekunden raus. Da ist auch Vlasov mit in der Gruppe gewesen, da war dann auch Leknesund mit drunter. Und auf Almeida zum Beispiel waren es 14 Sekunden. Nur zwei konnten eben mitgehen. Das hast du gerade schon gesagt, Thomas. Das waren eben Theo und G von Ineos. Und da sind wir ja direkt bei der nächsten Doppelspitze. Wie schätzt ihr?
Aufgestachelt von der Krönung, oder? Die haben neue Kraft gesammelt. Endlich wieder ein König, offiziell gekrönt. Jetzt läuft es für die Jungs mit dem Union Jack. Ben Healy gewinnt und die zwei sind denn dabei. Gut, Ben Healy eher müsste negativ sein, ich weiß nicht.
Ich würde sagen, wir sind dabei, sagen, der da hast du aber vergessen, wer bei Großbritannien noch ist und welches Land da vielleicht eher dagegen war. Naja.
Ja, mit Ineos sind wir dann thematisch, aber eigentlich bei der Doppelspitze, würde ich fast sagen. Also das ist ja wirklich, und ich glaube, das ist jetzt der große Turn, wenn wir in die zweite Woche gehen. Der erwartete Kampf Remco gegen Roglic und mal gucken, wer dahinter kommt. Und jetzt hat man ganz schnell das Ding, okay, so nah wie die beiden Ineos-Jungs vorne im GC sind und so stark wie dieses Team, Klammer auf, 5 Fahrer in den Top 14, und beim Zeitfahren gefühlt alle in den Top 20 so ungefähr. Dann hast du jetzt auf einmal ein unfassbar starkes Team Ineos, das gerüchterweise schon den Skytrain von 2017 auspacken wird und einfach mit dem gesamten Team so lange das Tempo am Berg kontrollieren wird, dass keiner mehr wegfährt. Oder vielleicht versuchen wird, die Jumbo-Taktik von der Tour letzten Jahres zu nehmen, nämlich eine Attacke nach der anderen zu zünden und so Roglic dann komplett zu verrauchen. Aber ne, das war, Jonas, wir hatten es, glaube ich, an deiner Party am Samstag kurz. Ne, das war dann schon ein geiles Bild, wenn die drei, die da drüber fahren, da fahren einfach drei Grand-Tour-Sieger miteinander, um dem vierten Grand Tour-Sieger ein bisschen Zeit abzunehmen. Da hast du einen Tour de France-Sieger, einen Vuelta-Champion und einen Giro-Champion und die versuchen Remco, den Weltmeister und amtierenden Vuelta-Sieger und den Mann im gefühlt rosa Trikot, da abzuhängen. Das war schon, das zeigt eigentlich schon nochmal, was für geile Geschichten der Giro und wie gut der Giro einfach dieses Jahr auch besetzt ist. Ja, und jetzt sind wir bei der Konstellation, dass Theo und G wahrscheinlich für mich ehrlicherweise, und das ist vielleicht die große Frage, eigentlich zusammengenommen vielleicht sogar die neuen Top-Favoriten sind auf den Gesamtklassement-Sieg, wenn man die Stärke der Mannschaft und die gute taktische Situation, die sie jetzt einfach haben, ansieht. Oder sagt ihr, jetzt wo Remco raus ist, ist Roglic die klare Nummer eins?
Also eins muss man ja auf jeden Fall sagen, dadurch, dass Remco raus ist, ist der Vorsprung natürlich jetzt extremst gering im Gesamtklassement. Von 45 Sekunden, die Remco Vorsprung hatte auf die Konkurrenz, ist es jetzt mal geschrumpft auf 2 Sekunden, die G eben noch vor Primoz Roglic ist. Dann kommt 3 Sekunden dahinter nochmal Theo. Also da sind die ersten 3 innerhalb von 5 Sekunden und auch der Rest ist dann nicht ganz so weit weg mit Almeida und Leknessund, die 22 Sekunden hinter Garen Thomas sind. Also auf jeden Fall haben wir jetzt eine Top 5, die wahnsinnig eng beisammen ist, die irre gut besetzt ist natürlich. Und wenn du da natürlich zu zweit vorne drin bist mit Ineos, dann hast du schon mal einen riesigen Vorteil. Ich bin gespannt, ob man sich einigen kann. Also normalerweise hätte ich immer eingeschätzt, Chi war schon oft genug in der Situation, dass er auch mal zurückgesteckt hat, aber hat selten da irgendwie für Probleme gesorgt. Aber man muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, G hat den Giro auch noch nicht gewonnen. Vielleicht ist es dann doch nicht ganz so einfach. Theo hat ihn schon mal gewonnen. Das muss man ja in dem Fall dazu sagen.
Der ist aber in einem Vertragsjahr. Sein Vertrag läuft aus am Ende. Ja, das spielt, glaube ich, schon eine Rolle dann. G hat auch angekündigt, dass es wahrscheinlich seine letzte Rundfahrt sein wird, die er auf Gesamtklassement fährt. Bin ich gespannt. Noch scheint er ganz gut in Form, müsste jetzt nicht direkt aufhören. Aber ich glaube, dass sie das ganz gut können. Ich glaube, die verstehen sich gut. Die zwei, die haben beide, sind da einigermaßen klar, auch im Kopf. Und vor allem können sie mit ihrem starken Team, das sie aktuell haben, müssen sie es vielleicht noch gar nicht so krass ausspielen. Sondern sie können da jetzt noch einigermaßen warten mit Sivakov, mit Lawrence de Plus, die einfach super, super starke Helfer sind, die sie da dabei haben. Und die, glaube ich, lange auch sowas zusammenhalten können und dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass sie es entscheiden müssen. Irgendwann wird eine Entscheidung kommen, vielleicht automatisch an der Bergankunft, wenn einer einbricht, vielleicht dann erzwungen. Und dann bin ich auch gespannt natürlich, wie sie sich entscheiden. Aber da, glaube ich, Ineos hat es einigermaßen unter Kontrolle.
Das sind, glaube ich, genau die Punkte. Und das, da muss Ineos jetzt, würde ich behaupten, einfach mal versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren und beide einfach so gut wie möglich, am besten in genau derselben Konstellation wie jetzt, in Woche 3 zu bringen. Und dann hast du ein stark genuges Team. Theo und G nehmen sich nicht viel, glaube ich. Hast du ein stark genuges Team, beide einfach gut in die Berge zu bringen. Und dann wird's irgendwann halt doch das Mann gegen Mann fahren. Und dann mal gucken, wer einfach bei Roglic mit dranbleiben kann, wer eine Attacke zünden kann. Und dann wird sich das vielleicht sogar von selbst erübrigen. Oder ganz ehrlich, wenn man ganz groß denkt aus deren Sicht, vielleicht kriegen sie auch beide in die Top 3 ins letzte Zeitfahren und das Bergzeitfahren, na gut, dann fahrt gegeneinander und guckt, was dabei rausspringt. Halte ich aktuell so gut, wie die beiden aussehen, auch nicht für ausgeschlossen. Also ich sehe eigentlich nahezu niemanden aus der Gesamtklassement-Truppe da, die beiden abhängen, so gut wie Theo am Berg bei Tour of the Alps schien. G schafft es immer wieder, da on point zu kommen. Mal gucken, ob der ganze Spritzigkeit hat dann bei den Bergen hinten raus, das wird sich zeigen, aber wer soll den beiden groß Zeit abnehmen? Also Almeida, glaube ich nicht, dass er die beiden am Berg abhängt und auch die anderen Fahrer, die da vorne mitfahren. Ist dann eher die Frage, wie reagieren sie auf Roglic? Und da ist es die Frage, wer nimmt die aktive Rolle ein? Für mich kann Ineos eigentlich sogar eine verteidigende Rolle einnehmen. Die müssen für mich aktuell nicht attackieren, weil sie einfach so nahe dran sind oder beziehungsweise eigentlich vorne. Ist die Frage, ob Roglic irgendwann versuchen wird, die beiden zu attackieren oder ob er versucht mit Ineos auf Roglic Attacken zu setzen. Das wird, glaube ich, die große Frage für Woche 3.
Naja, die lustige Situation ist ja eigentlich, dass du da vorne sehr, sehr viele Fahrer drin hast. Der Taktik ist normalerweise ist einfach abzuwarten. Also das ist ja nicht nur Joao Almeida, der einfach immer normalerweise hinterherfährt, sondern man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt G in den vergangenen Jahren bei Grand Tours anschaut, dann war das auch eher immer seine Taktik. Also ich glaube, Roglic ist so der angriffsfreudigste.
Nein. Stopp. Ich erinnere mich an seine Attacke bei der Tour letztes Jahr gegen Poggi und Vingegaard. Also die 7 Sekunden, die er da mal vorne weggefahren ist, die will ich jetzt hier auch nicht unterschlagen.
Also sagen wir mal, es kommt einer, der wahrscheinlich am attackierfreudigsten ist und der ist jetzt auch eher immer einer, der halt dann seine Zeit im Schluss Sprint rausholt und über Bonussekunden geht, ist natürlich Roglic. Da muss man jetzt natürlich schauen, wer wird diesen Giro so richtig spannend machen. Es kann auch sein, dass wir sehr, sehr viel Leute zusammen am Berg fahren sehen und es dann immer auf die Schlusssprints ankommt. Auch das halte ich durchaus für möglich bei dieser Konstellation jetzt.
Vorteil für Roglic. Absolut.
Vor allem, wenn wir über Roglic sprechen, glaube ich, müssen wir über eine Sache, Jonas, wir haben es vorhin im Vorgespräch kurz angerissen, aber lass uns da nochmal drüber sprechen. Weil Roglic macht für mich tatsächlich einen anderen Eindruck als die letzten zwei, drei Jahre bei diesem Giro. Einerseits ist nahezu jedes Interview, das du von ihm siehst, ich habe das Gefühl, dem Kerl ist alles Bums aktuell. Der macht nur Witze, beantwortet keine Frage mehr ernsthaft, sagt die ganze Zeit, oh ja, eigentlich bin ich hauptsächlich froh, noch hier zu sein und ach ja, beim Zeitfahren, ich bin halt ein bisschen älter, bin halt nicht mehr ganz so schnell, dafür hinten raus, ne, es kommt so. Jede Frage mit einem Augenzwinkern, also er strahlt eine unfassbare Lockerheit aus. Er war an sich schon immer eigentlich, glaube ich, ein ganz witziger Typ so, aber es ist ein ganz subjektiver Eindruck, ne? Das ist jetzt kein schwieriges, das als Argument zu verkaufen, weil das kann jeder anders nehmen. Aber er wirkt für mich schmäler. Und er wirkt für mich auch, also diese
Skinny Rogler,
ja, vielleicht so. Aber tatsächlich finde ich auch, weil beim ersten Zeitfahren hat man sich nur überlegt, oh, da hat er ein bisschen viel Zeit verloren. Auch gestern, dass er, ehrlicherweise hätte ich ihn vor dem Giro klar als besseren Zeitfahrer als Theo eingeschätzt. Aber das passt mit dem Gesamteindruck, den ich von ihm jetzt die letzten 9 Tage habe, ein bisschen zusammen, dass der vielleicht einfach, das kann ja 1,5 Kilo am Ende sein, die der vielleicht abgenommen hat, die der vielleicht ein bisschen dünner ist und sagt, okay, ich habe jetzt auf diesem flachen Zeitfahren, verliere ich vielleicht 17 Sekunden und am Berg, unter anderem das, was er am Samstag gezeigt hat, und da bin ich richtig gespannt, wie der bei den richtig schweren Bergetappen und beim Bergzeitfahren abschneiden wird, könnte ich mir gut vorstellen, dass Roglic einfach ein bisschen auf leichte Gewichtsreduzierung gesetzt hat, was mit einhergehen würde mit diesem leichten Abbau bei Zeitfahren und aber am Berg unfassbar stark sein wird. Und dann sehe ich ihn auf jeden Fall mit Vorteilen vor G zumindest. Auf Theo könnte man gucken, aber die Spritzigkeit, die Roglic schon immer hatte, wenn er das schafft, noch mit einem Kilo, 1,5 weniger am Berg, könnte das ein großer Vorteil für ihn sein. Ist jetzt die Frage, habt ihr einen ähnlichen Eindruck? Also das mit den Interviews, das ist ja auch so ein Twitter-Ding, vielleicht ist das auch eine Bubble oder wird einem komisch dargestellt, aber Roglic sieht schon ein bisschen anders aus als sonst für mich.
Ich habe das gleiche Gefühl wie du. Und aus meiner Sicht kommt so eine Lockerheit auch immer durch das Bewusstsein von eigener Stärke. Wenn man weiß, man kennt ja seine Wattzahlen im Verhältnis zum Gewicht, was man treten kann, was nicht, und das ins Verhältnis setzt zu dem, was er früher leisten konnte und was er auch nicht leisten konnte, dann scheint mir, dass er eine gewisse Sicherheit da auch ausstrahlt, die er zeigen kann, die er präsentieren kann und dass er weiß, was er leisten kann, diesen Giro und was nicht. Und dass das wahrscheinlich im Verhältnis zu den anderen sehr gut ist. Und so erkläre ich mir das ein bisschen, diese Leichtigkeit, die er hat, auch das Selbstvertrauen zu sagen, ich attackiere jetzt hier auf so einem kürzeren Anstieg auch nochmal, finde ich ja auch eine schöne Sache, sowas dann zu sehen. Und ich glaube, daher kommt das und die Gewichtsreduktion, die du gesagt hast, fällt auf an den Oberschenkeln auf jeden Fall, wenn man es in diesen Seitenansichten sieht, ist zumindest mein Gefühl. Aber das ist natürlich auch immer so eine Sache, ja, kann einfach auch nur die Linse ein bisschen anders eingestellt sein, dann sieht es auch schon so aus.
Und dann muss man natürlich in dieser ersten Woche, wenn wir jetzt schon so viel über das Gesamtklassement auch gesprochen haben, auch nochmal über die Sprinter sprechen, denn die erste Woche war durchaus interessant. Wir hatten es vergangene Woche schon so ein bisschen angerissen, wie vielseitig dieses Sprinterfeld ist und zu was für spannenden Kämpfen das auch führen kann. Und so hat sich es genau fortgesetzt. Also wir haben noch keinen Sprinter, der 2 Etappen bisher gewinnen konnte. Wenn man da mal auf die Siegerliste schaut, dann haben wir natürlich Jonathan Milan gehabt, wir haben Caden Gross gehabt, wir haben dann auch Mats Pedersen, der den Grand Slam quasi vollgemacht hat, jetzt in jeder Grand Tour mindestens einmal eine Etappe gewonnen hat. Also die
Sprints, innerhalb von einem Jahr oder weniger als einem Jahr bei Pedersen, muss man für die nochmal dazu sagen, weil das ist schon stark. Also angefangen hat er letztes Jahr bei der Tour. Es ist nicht so, dass er seit 5 Jahren das versucht, sondern jetzt innerhalb von 10 Monaten hat er alle 3 Grand Tour Etappen gewonnen.
Das ist absolut korrekt. Mats Pedersen, Weltmeister, war er auch innerhalb der letzten 3 Jahre, wann war das? 2019, 2020? Also hat jetzt nicht die schlechteste Streak aktuell. Das muss man definitiv sagen. Und Michael Matthews, den wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen, hat auch noch eine der, sag ich mal, trotzdem noch Sprintetappen gewonnen, auch wenn es da zum Schluss dann nochmal ein bisschen hügeliger war. Aber trotzdem, also ich weiß nicht, ob es wieder daran liegt, dass letztendlich die Sprintzüge der einzelnen Mannschaften hier nicht in voller Mannstärke dabei sind und dass es deswegen so sehr irgendwie auch auf die Position ankommt und es sich deswegen so sehr abwechselt. Aber es ist schon sehr auffällig, wie offen diese Sprints hier bei diesem Giro sind.
Das ist auch cool, dass so viele junge Sprinter auch eine Chance kriegen, da mitfahren zu dürfen. Ich glaube, den stärksten Sprintzug, so wie ich es zumindest aktuell sagen, hat Alpecin wo auch für die auch Caden Groves fährt. So ist zumindest mein Eindruck. Aber es ist natürlich durch diese Profile, die es da gibt, eben nicht alles flach, sondern eben auch immer mit einem Berg drin, kommen gar nicht so viele Leute im Ziel an, die mit anfahren können, weil eben davor schon andere Sprinter abgehängt werden sollen. Siehe Mark Cavendish, der zwar einen schweren Sturz hatte, aber trotzdem für den die Berge auch deutlich schwieriger zu bewältigen sind im Vergleich zu Caden Groves und Jonathan Milano. Das rüttelt den Sprint natürlich so ein bisschen auf und macht es auch ein bisschen leichter für Pascal Ackermann. Ich habe immer noch die Hoffnung, er scheint ganz gut in Form. Ein Sprint hat er den dritten Platz geholt, sah da gut aus. Dass er sein Nachteil nicht ganz so groß ist in diesem Sprinterfeld, weil eben niemand mehr so einen richtig vollen Sprintzug immer hat in den Finals. Und dass das ihm vielleicht einen Vorteil bringt, weil er natürlich bei UAE, die für João Almeida hier sind, nicht die Unterstützung des Jahrhunderts erfährt.
Ja, bei Akkes finde ich vor allem die Etappe, wo er Dritter wird, hat er, glaube ich, mit die höchste Endgeschwindigkeit gehabt. Also da hat ehrlicherweise wirklich nicht viel und so nah war er für mein Gefühl, oder kann ich mich jetzt zumindest nicht direkt erinnern, lange nicht mehr an einem großen Sieg dran wie da, weil da hat nicht viel gefehlt, dass er auch auf Platz 1 da noch reinfährt. Eine sehr hohe Endgeschwindigkeit gehabt, taktisch auch gar nicht so blöd, er war da tatsächlich sogar ein bisschen zu spät dran eher. Ja, oft haben wir bei Akkes schon das Problem gehabt, dass er den Sprint echt zu früh anfährt und viel zu lange Wind fährt.
Den Job übernimmt jetzt Fernando Gaviria. Der,
genau, der wird, genau, aber der wird dann halt noch hinten dreimal überholt und wird doch nur Vierter oder so, obwohl er, also der kommt nicht mit High Speed, mit seinem höchsten Speed an der Linie an, so will ich es mal behaupten. Barkes sah das gut aus, ich traue dem schon noch zu und er klettert ehrlicherweise auch gar nicht so schlecht. Also auch auf dieser Campo Imperatore, diese ewig lange Bergankunft, ne, langweiligste Etappe ever, da war der sehr, sehr lange, ist er noch mitgefahren. Ich weiß nicht ganz warum, weil da hat er nichts zu holen gehabt, aber es ist zumindest schon mal ein Anzeichen. Also es fallen einige Sprinter fallen vor ihm weg. Das macht er gar nicht so schlecht. Könnte ihm jetzt vielleicht in der zweiten und dritte Woche vielleicht weniger, aber könnte ihm nochmal entgegenkommen.
Also in der dritten Woche, dass er bei den Etappen in die Fluchtgruppe geht.
Ja, mal schauen, wer nächste Woche noch mitfährt. Wenn wir nächste Woche den Ruhetag abwarten und mal gucken, wer dann sagt, alles klar, jetzt die Alpen, keine Lust. Danke.
Ich will noch einen Satz zu Ben Healy sagen. Das war eben diese Etappe, über die wir schon gesprochen haben, mit Roglics Antritt, wo er ein bisschen Zeit rausfahren konnte zum ersten Mal, generell ein Kampf ums Gesamtklassement ausgebrochen ist. Dieser Mann hat, glaube ich, das Zeug zu einem der neuen großen Stars für die Ardennen-Klassiker und bei den Grand Tours für Etappensiege. Wir haben dieses Jahr schon ein bisschen drüber gesprochen, das Feld war nicht so stark besetzt bei den Ardennen, dann hat er sich so rauskristallisiert und jetzt hat er da nochmal ein Solo gefahren über 50 Kilometer aus einer Ausreisegruppe heraus, die einfach nicht an ihn rangekommen sind. Also er ist super stark, unglaublich gut, wie er aktuell fährt. Er ist 21 Jahre alt, der Mann, also beeindruckend.
Was zumindest ein Indiz für deine These ist, für die Zukunft. Thomas de Gendt hat sich auf Twitter geäußert und hat ihm den Thomas de Gendt Stamp of Approval für Ausreißer überreicht, offiziell. Also das ist tatsächlich ganz gut. Und das ist ja zumindest mal die Ausreißeradelung schlechthin. Wenn Thomas de Gendt sagt, alles klar, du bist mein würdiger Nachfolger, dann hast du da einen Mann. Aber Ben Healy, über seine Leistung muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Guck dir die Zeiten an, die der da hinten raus auch noch an den Berg gefahren ist. Schau die Statistik an, das ist, glaube ich, der größte Vorsprung eines Etappensiegers auf Platz 2 seit mehreren Jahren. Also ich glaube, seit Froome 2017 da seiner verrückten 80-Kilometer-Flucht war es, glaube ich, der größte Vorsprung auf Platz 2. Der hat die Leistung, keine Frage. Was ich spannend fand tatsächlich, seltener gab es einen Ausreißer-Etappensieg auf Ansage, so wie bei Ben Healy. Also erstens mit seiner Leistung dieses Jahr, die er gefahren ist. Dann war klar, der wird es irgendwann versuchen. Es war eine Etappe, die gemacht war für Ausreißer. Und dann schau dir an, wie der gefahren ist. Im Zeitfahranzug, mit langen Ärmeln. Ich glaube, hinten raus, er ist sogar komplett ohne Flasche gefahren. Also er war wirklich, da war alles darauf abgestimmt. Und heute mit der Brechstange fahre ich hier heute allen um die Ohren. Ja, hat sich ausgezahlt. Sitzt gut auf dem Rad, super aerodynamisch. Und das Commitment, ne, der ein oder andere da sogar noch mit Trikothose, sonst an einem Anteil und er schön mit langen Armen, keine Flasche mehr dran, alles danach ausgerichtet. Ja, da hat sich, das war definitiv ein Ziel vor der Etappe und das war ganz klar alles darauf ausgelegt. Ich bin mir auch relativ sicher, schwierig zu sagen, aber also es wäre für mich absolut gar keine Überraschung, wenn der sich noch mindestens eine Etappe bei dem Giro holt. Also den nochmal in eine Gruppe, in eine Etappe in Woche 2 oder 3, wer soll da noch mitfahren?
Ein was fehlt ihm aber immer zu Thomas de Gendt, er wird, glaube ich, nie nach einer Rundfahrt mit dem Rad nach Hause fahren. Denn das wird schwierig nach Irland. Von dem her wird er nie der neue Thomas de Gendt werden.
Und er hat offensichtlich unseren Podcast gehört. So viel muss ich auch mal sagen. Oder irgendjemand bei Rafa oder bei Cannondale. mal, wir hatten es doch, ich glaube, wir hatten es im Podcast oder habe ich es euch privat mal gesagt, der Mann mit dem beschissensten TT-Setup aller Zeiten bei der EM letztes Jahr.
Doch, das haben wir hier erzählt.
Da habe ich mich ja hier drüber ausgelassen, ehrlicherweise und auch zu Recht, das war wirklich Katastrophe. Gestern bei dem, er hat ein richtig geiles Zeitfahrrad jetzt mittlerweile und man ist davon weggegangen, ein grünes Rad und so, man hat die, ich muss gerade mal kurz raussuchen, vielleicht poste ich dann einfach in der Story, weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber sein Setup gestern, jetzt ist natürlich nicht irische Nationalmannschaft, aber das Rad hatte schon auch die Farben, da hat man nochmal Hand angelegt und hat gesagt, gut, jetzt setzen wir dich auch nochmal auf ein schön aussehendes Rad mit schönen Klamotten, musst ja nicht immer so rumfahren, jetzt hast du einen Namen, jetzt musst du auch ein bisschen was hermachen. Hat er sich zumindest zu Herzen genommen, die Kritik hier. Dafür möchte ich mich bedanken. Und du kriegst meinen Stamp of Approval, was TT-Outfit angeht.
Er hat auch nach seinem Sieg im Interview noch so, wurde gefragt, ja, du hast ja da und da angegriffen. Er hat erzählt, ja, da habe ich nur versucht, mal ein bisschen die Beine zu testen. Und dann war ich alleine und habe überlegt, ja gut, 50 Kilometer alleine, das kann ich schaffen. Und dann los, vorwärts, weg. Die anderen haben ihn nie wieder gesehen.
Ach ja, was ich ganz vergessen habe, zum kompletten Commitment, was er da hatte mit Aero-Einteiler und ohne Flaschen. Die Socken, das hat er, glaube ich, aus der Fußballabteilung, Stutzen sich irgendwo ausgegraben. Also keine Chance war das noch in der UCI-konformen Sockenlänge. Also die haben die Kniekehle definitiv gekitzelt, die Socken. Aber wird sich ausgezahlt haben.
Über das Zeitfahren, glaube ich, zum Schluss muss man auch nochmal ganz kurz sprechen, denn das war ja irre knapp. Ich meine, Remco gewinnt am Ende mit einer Sekunde Vorsprung, steigt danach aus, also mit Corona holt er sich trotzdem noch den Etappensieg. Dann war Chi war schon sehr, sehr, naja, angepisst, wie Chi halt angepisst sein kann. Hat mal kurz genickt, bisschen traurig, weil er seinen ersten Giro-Etappensieg verpasst hat, knapp. Aber ein Mann, der ja extremst sauer war, oder was heißt extremst sauer, eher extremst geknickt, war Stefan Küng danach im Interview. Und ich glaube, über den müssen wir auch langsam mal sprechen. Denn alle machen sich sehr oft lustig darüber, dass Wout van Aert sehr oft Zweiter wird, aber der Mann hat zumindest dann schon sehr oft auch Rennen gewinnen können und große Rennen auch gewinnen können. Das ist bei Stefan Küng leider nicht der Fall, aber er kommt sehr, sehr oft unter die Top 5 und ich glaube, irgendwann wird der Mann mal ausflippen, denn er war wirklich richtig, richtig angeknickt in diesem Interview, hat gesagt, ja, das ist Story of his life, dass immer irgendjemand noch vorbeikommt. Das klang wirklich sehr deprimiert. Müssen wir uns Sorgen um Stefan Küng machen?
Also das ist ja auch nicht zum ersten Mal. Also ich glaube, er hat sich auch schon so ähnlich schon mal geäußert. Es geht halt einfach immer so weiter. Es ist immer jemand und der ist ja immer so knapp dran. Und dann ist irgendwer, der da wenige Sekunden noch vor ihm landet. Und das Bitterste finde ich eigentlich immer, dass immer abwechselnd irgendjemand dann einen Übertag hat, wo er dann einfach mal gewinnt. Und das bei ihm einfach leider in den ganz großen Rennen dann doch nie vorkommt. Und am Ende wird dann Tobias Voss Zeitfahrweltmeister und jetzt fährt dann irgendwelche Leichtgewichte vom GC, fahren ihn dann 2 Sekunden schneller als er und ein Remco ist krank und fährt noch 4 Sekunden schneller als er am Ende. Ja, es ist bitter. Ich glaube, ungefähr jeder wünscht diesem Mann, dass er jetzt endlich mal 1-2 richtig große Siege holt. An der Leistung wird es nicht liegen, er fährt jedes Mal gut. Er hat das ja nicht mal als Ausrede genutzt, aber man kann es nicht leugnen, dass es ein Einfluss hatte. Er ist einfach deutlich früher als die GC-Fahrer gefahren. Es war noch nass auf der Straße, hat am Anfang stark geregnet. Hinten raus wurde es trockener. Ja, und bei einem über 30 Kilometer Zeitfahren, wenn das am Ende 4 Sekunden ausmacht, ja, braucht man nicht drum rumreden. Das macht einen Einfluss. Also wenn der am Ende fährt, die 4 Sekunden bei trockeneren Bedingungen, wird absolut einen Unterschied ausgemacht haben. Bitter, er ist ja heute auch zurückgetreten tatsächlich. Also das war, glaube ich, sogar, wird wahrscheinlich geplant gewesen sein, weil sich jetzt wieder auf die Tour und auf den Rest der Saison vorbereitet, dass er die erste Woche und die 2 Zeitfahren mitnimmt, um da zu versuchen, mindestens eine Etappe zu gewinnen. Ist das zweimal knapp nicht geklappt. Nächster Stopp bei der Tour.
Um das mal ganz kurz einmal noch in Zahlen auszudrücken, also zweimal Zweiter bei Tour-Etappen, Zweiter bei der Weltmeisterschaft, wenn man sich nur sein vergangenes Frühjahr anschaut. Flandern-Rundfahrt, 5. Amstel Gold Race, 8. Paris-Roubaix, 3. Dieses Jahr bei Paris-Roubaix auch wieder 5. geworden. Also, das ist ein Weltklasse-Fahrer, aber ich glaube, einer der wenigen, die wirklich nie bisher diesen ganz großen Sieg holen konnten.
Es ist aber Wahnsinn, weil es muss einfach irgendwann aus Zufall oder aus Glück einfach mal passieren. So knapp, wie der jedes Mal dran ist. Wenn du dir die Zeitunterschiede bei der WM anguckst, Tobias Voss hat seinen Übertag, dann wird Remco auch nur 3. Küng ist 2. mit 3 Sekunden dahinter. Die fahren 40 Minuten und der ist 3 Sekunden dahinter. Und bei den ganzen Klassikern, wo er immer 5. wird, wenn du so konstant immer vorne reinfährst, dann musst du einfach irgendwann mal ein Rennen gewinnen. Nur sagt man das halt ehrlicherweise leider auch schon seit 2 Jahren. Und es kommen wieder ganz viele zweite bis fünfte Plätze dazu.
Ja, aber es wird irgendwann wird es dazu kommen. Also auch bei der Tour haben wir es ja gesehen letztes Jahr. Wie heißt er? Helfen wir kurz auf die Sprünge von Quickstep, der dann das Zeitfahren vorne gewinnt.
Yves Lampaert.
Die erste Etappe.
Yves Lampaert.
Yves Lampaert, genau. Ja, der ist auch immer weit oder nicht weit weg gewesen von einem großen Sieg. Und irgendwann kommt es dazu, einfach aus purer Stärke. Einfach weil Stefan Küng ist ja immer da, er hat keine Formlöcher, nichts. Wenn er sich ein Ziel vornimmt, ist er vorne dabei. Und dann ist es einfach Pech. Ich hoffe, dass es nicht zu sehr an seinem Ego kratzt oder ihn da irgendwie beeinträchtigt. Aktuell scheint es, natürlich ist er da deprimiert, ist ja völlig klar. Wenn er ist da hingekommen, einen Zeitfahren mindestens zu gewinnen, hat es wieder nicht geschafft. Aber ich glaube, dass er sich da wieder rausziehen kann. Er gewinnt ja auch Zeitfahren bei anderen kleineren Rennen. Nur dieser Grand Tour-Sieg oder der große Klassikersieg fehlt ihm eben noch. Wobei ich glaube, dass der Grand Tour-Etappensieg für ihn deutlich leichter zu holen ist noch als ein Klassikersieg, weil da natürlich auch Leute dabei sind, die eine sehr gute Sprintfähigkeit haben, die ihm ein bisschen abgeht.
Eine Woche Giro ist rum. Da müssen wir natürlich auch nochmal auf ein paar Highlights schauen.
Ausreißer und Ausrutscher.
Der Award für den schnellsten Mechaniker der ersten Giro-Woche geht ganz klar an Sepp Kuss. Außerdem ist er Gewinner, weil er noch alle Finger an seiner Hand hat, muss man sagen.
Das war vogelwild.
Das ist auch ehrlicherweise, ich bin mir nicht sicher, das ist sicher nicht erlaubt, aber auf jeden Fall nicht zur Nachahmung zu empfehlen. Ne? Während der Abfahrt versuchen, hinten die elektronische Schaltung zu fixen. Was Verrückteres habe ich noch nie gesehen.
Ja, alle Finger sind noch dran. Er hat den Akku, der irgendwie nicht mehr ganz drin war, wieder befestigt. Das ist sehr nah an sehr schnell drehenden Gerätschaften.
Der Akku ist hinten weggefallen.
Ach, der ist sogar abgefallen, oder wie?
Ja, und dann hat er es aufgegeben, weil dann gab es auch nichts mehr zu reparieren. Dann war der Akku ganz weg.
Verrückt. Da ist einem kurz mal der Atem gestockt. Und dann haben wir...
Hat es jeder gesehen? Keine Ahnung. Also er versucht in der Abfahrt bei einer sehr hohen Geschwindigkeit. Er konnte offensichtlich hinten nicht mehr schalten. Entweder Akku locker, leer, was auch immer. Versucht ihn zu tauschen. Ich glaube, er hat ihn vom vorderen Umwerfer. Die Akkus sind ja gleich. Du kannst einfach tauschen. Wollte dann hinten einsetzen. Und ja, hat das nicht ganz geschafft. Der Akku fliegt weg. Und vor allem hat er einfach bei einer sehr hohen Geschwindigkeit sich so schräg ins Rad gelehnt, dass du das Gefühl hast, entweder stürzt er gleich oder er hackt sich alle Finger in der Speiche ab. Naja, er hat es irgendwie geschafft, Gott sei Dank ohne zu stürzen. Nichtsdestotrotz würde ich auch ihm als guten Bikehändler empfehlen, mach es vielleicht nicht nochmal.
Und dann muss man natürlich auch noch zu den Ausrutschern schauen. Und da schauen wir natürlich auch aufs World Tour Rennen der Frauen, das stattgefunden hat. Da muss man ganz klar sagen, Ausrutscher Demi Vollering. Sie hat nicht die 6. Etappe in Folge jahresübergreifend bei der Etzulia gewinnen können. Das ist natürlich schon wirklich
Versagerin.
Wahnsinnig enttäuschend.
Muss man so sagen, am Ende verliert sie sogar noch die Gesamtwertung. Also totaler Einbruch auf der 3. Etappe bei Etzulia. Das ist peinlich.
Ja, Marlen Reusser hat sie einfach abgehängt. SD Works hat mal wieder einfach gemacht, was sie wollen. Das ist wirklich irre.
Ja, und die beiden sind eh verfeindet. Das hat man gleich gesehen. Die sind richtig gegeneinander gefahren da. Bei der ganzen Rundfahrt. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal... Also wir haben hier viel gesprochen. Vollering gegen Kopecky. Alles Kindergarten. Hier, Reusser gegen Vollering. Das ist das neue Duell.
Es gibt eine sehr schöne Instagram-Story, wie sich Marlen Reusser und Demi Vollering, glaube ich, 80 Minuten übereinander freuen und sich für Marlen Reusser freuen, dass sie diese Rundfahrt gewinnt. War ein sehr schönes Bild. Ich glaube, die beiden sind gute Freundinnen.
Ja, Wahnsinn. Also Marlen Reusser, um das einzuordnen. Also Baskenland-Rundfahrt, Demi Vollering hat letztes Jahr alle 3 Etappen gewonnen. Dieses Jahr gewinnt sie Etappe 1 und 2. Einmal wird Marlen Reusser 2., einmal wird sie 3. Und dann auf der letzten Etappe, Marlen Reusser hat das im Interview danach gesagt, hätte man auf safe sagen können, komm, wir fahren jetzt hier Platz 1 und 2 im Gesamtklassement ins Ziel, uns kann eh niemand was. Und SD Works beschließt einfach doch nochmal ein bisschen zu attackieren und Vollering bietet dann Reusser, also Vollering bestreitet es zwar so heimlich oder so ein bisschen, aber Reusser gibt es zu, Vollering hat er dann einfach angeboten, ja, dann fahr du doch weg, selbst wenn ich dadurch die Gesamtwertung verliere in Anführungszeichen, ne, nur noch Zweite werde, aber die Führung hergeben muss und dann fährt Reusser einfach weg, niemand kann hier mehr hinterherfahren und ja, dann mag Demi Vollering vielleicht sogar die Stärkste insgesamt gewesen sein, aber dann schenkt sie die Gesamtwertung einfach ihre Kollegin. Marlen Reusser fährt aber auch innerhalb von 12 Kilometern, glaube ich, 2 Minuten raus, also unfassbar. Also was die Frau treten kann, das ist ja eh schon krass, wie gut die auf dem Rad sitzt, muss man auch nochmal stellen. Also guckt euch mal die letzten 12 Kilometer von der 3. Etappe an. Da kann sich Lehrbuch. Der ein oder andere nochmal was anschauen, Lehrbuch. Was gute Sitzposition in Aero-Position auf dem Rennrad bedeutet. Das ist richtig gut. Ja, und insgesamt, was Marlen Reusser nochmal für einen Sprung gemacht hat innerhalb des letzten Jahres, ist Wahnsinn, wie gut die ist. Und ja, wie beide, die knutschen sich am Ziel tatsächlich einfach halb ab. Scheint gut zu laufen zwischen denen. Vollering schenkt das einfach her, ist ihr egal. Komischerweise gibt es auf einmal auch keinen Aufschrei mehr in Belgien oder irgendwo, dass sich Teamkollegen oder Kolleginnen hier auf einmal Etappen schenken. Das sind einfach leider, blöd gesagt, aus spannungstechnischer Sicht sind das einfach die zwei stärksten gewesen und die schieben sich halt die Siege dann hin und her. Machtdemonstration.
Also im Grunde war es ja das Umgekehrte zu den ersten zwei Etappen. Da ist Wollering ist vorne rausgefahren, hinten läuft dann die Nachführarbeit nicht optimal, weil da Reuser drin sitzt in der Gruppe, diesmal eben umgekehrt. Und dazu auch zwei Sachen. Ich glaube, dass wie bei Wout van Aert, das ist natürlich auch fantastisch für die Moral, weil ganz ehrlich, Demi Wollering, sie war bei der Huelta der Stärkste, haben sie verloren, haben wir hier drüber gesprochen, aus taktischen Fehlern, nicht weil sie nicht stark genug war. Und die hat ihr großes Ziel, die Tour de France zu gewinnen. Und wie viel besser kann man die Moral boosten, als dann sowas zu ermöglichen? Also wäre die Attacke nicht durchgegangen von Marlen Reusser, ja, dann hätte Demi Wollering jetzt nicht einfach gebremst und 2 Minuten gewartet. Aber sowas ja optimal. Die Moralhöhe könnte jetzt, glaube ich, gar nicht sein. Und die haben das klare Ziel, die Tour de France zu gewinnen. Und bei Marlen Reusser noch hinzugefügt, man muss nochmal hervorheben, die fährt noch nicht gar nicht so lange Profirennrad. Und so eine Position zu haben, auf dem Rennrad so fahren zu können, das ist schon äußerst beeindruckend. Das ist ja wirklich wie hinbetoniert. Also man sieht kaum jemand, der ruhiger fährt. Da sieht Primož Roglič auf dem Zeitfahrrad aus, also wirklich wie ein wackelnder Kuhschwanz dagegen. Und die ist da ohne Zeitfahrrad hinbetoniert. Das ist unfassbar. Also man schaut sich es unglaublich gern an, auch mit welcher Power sie da durchdrückt. Und dann ist immer der Schnitt nach hinten und man sieht schon, ja gut, allein in dem Umschnitt hat der jetzt 3 Sekunden verloren. Das ist immer beeindruckend, sie zu sehen.
Ja, und wie du sagst, ne, also Reusser hat in den Interviews danach, glaube ich, 10-mal den Namen Demi Vollering erwähnt und wie sehr sie liebt, so ungefähr. Ich glaube, die Loyalität oder wenn du sagst die Tour, da weißt du aber sicher, dass Reusser ungefähr alles für Vollering fahren wird, was sie kann. Und ja, am Ende ist es einfach schlau oder zeigt das die Teamstärke von denen auch nochmal. Ich glaube, am Ende, ne, Vollering und Reusser verstehen sich offensichtlich auch einfach gut. Ja, mit den Leistungen. Hast du dir jetzt mal die bedingungslose Unterstützung für die ganz großen Ziele? Muss man ehrlicherweise auch sagen. Ja, natürlich ist es eine große Rundfahrt und es sind alle gefahren, aber es sind 3 Tagesrennen gewesen. Vollering wird das am Ende sofort gegen einen Tour de France oder einen Grand Tour-Sieg eintauschen. Und es bleibt ja einfach offensichtlich, sie wird immer noch Zweite. Das Team gewinnt trotzdem noch. Und es hat ja, ehrlicherweise ist es ja auch so eine klassische Machtdemonstration, es hat ja trotzdem jeder gesehen, dass sie die Stärkste war. Also das ist einfach, wie sehr willst du Macht, Stärke und Teamspirit einfach unter Beweis stellen, wenn du das einfach so herschenken kannst und dich damit dann so fein bist.
Diane Lippert, glaube ich, kann man auf jeden Fall noch erwähnen, fährt am Ende auf Platz 7 ein. Bin gespannt, wie sie in die beiden großen Rundfahrten gehen wird, wie fit sie sein wird, wie sich da auch dann die Kapitänsrolle mit Annemiek van Vleuten zusammen aufteilt. Klar, Annemiek van Vleuten wird auf jeden Fall die Nummer 1 sein, aber ich glaube, dass Liane Lippert durchaus die Chancen hat, in einer der Rundfahrten aufs Podium zu fahren, sollte irgendwie van Vleuten nicht durchfahren können, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Das sieht schon okay aus, wie Lippert in Form ist, auch wenn es noch nicht wieder mal in dem Frühjahr so ganz nach oben gereicht hat, aber auch bei ihr, glaube ich, ist es irgendwann mal fällig, dass sie dann ein richtig, richtig gutes Ergebnis dieses Jahr noch einfährt.
Nächste Woche Giro geht mit ein paar merkwürdigen Etappen los. Also merkwürdig im Sinne von keine klare Sprinter-Etappe, nichts für GC. Mal gucken, vielleicht was für die Sprinter, die gut klettern können oder für Ausreißer. Tipp da schon mal, Ankunft der 10. Etappe und Abfahrtsort der 11. Etappe. Da war ich im Urlaub letztes Jahr. Schöne Region.
Wie gut ist der Wein da? Du wirst es uns sagen können.
Ja, da habe ich gar nicht so viel Wein gekauft. Ich war vorher noch woanders, da habe ich mir den Wein eingekauft. Aber fantastische Fischgerichte kann man da essen und Fisch kaufen.
Ja gut, ich glaube, man kann's ja mal kurz durchgehen. Also ich würde mal behaupten, der Dienstag, klare Sprintankunft. Also da sehe ich nicht so flach, wie das hinten raus ist, sehe ich nicht, was da so passieren soll. Etappe 11 sieht für mich nach einer entweder Sprint, aber eher ich Ausreißergruppe aus. Ähnlich auch noch Etappe 12.
Ben Healy, ja. Etappe 11.
Etappe 11 oder Etappe 12 auch mit dem Berg hinten raus nochmal, der dann doch ein paar Höhenmeter hat. Etappe 11 hat gar nicht so viele Höhenmeter leider. Aber ja, das wäre sonst nochmal. Und dann würde ich sagen, ab Etappe 13 können wir uns langsam endlich darauf freuen, dass es losgeht. Etappe 13 ist dann die, wo es über den St. Bernard Pass geht. 2400, der höchste Punkt beim diesjährigen Giro. Also ab Freitag wird es dann nochmal richtig losgehen. Und ich glaube, am Freitag sehen wir dann auch das erste große Kräftemessen, weil hohe Berge plus nochmal eine Bergankunft, hinten raus dann nochmal ein bisschen flach. Ja, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein bisschen was passiert. Und mindestens fangen wir dann an, beeindruckende Bilder zu sehen. Da freue ich mich ehrlicherweise ja jetzt auch schon drauf. Und dann waren am 5. 15. Etappe ist der Sonntag, glaube ich, oder? Müsste Sonntag sein. Dann ja sogar noch die... Wann ist die Gardasee-Etappe? Ich blick nicht mehr durch. Egal, ab Freitag geht's los.
Ab Freitag geht's los.
So ist doch.
Guter Abschluss. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
What's Up ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.